Herzlich willkommen zum Farmcast,
Folge 105, 2030.
Ja, hallo, hier ist der Peter und ich glaube Thorsten, Jessica, ihr seid heute auch wieder mit dabei.
Ja, hallo.
Hallo.
Wir hatten ja eigentlich die letzte Woche ein großes Ereignis für uns, der Agrar heute Digital Future Award. Ich will auch gleich mal damit einsteigen, weil das ja eigentlich für uns gerade in den letzten Monaten eines der wichtigsten Themen war und wir sind eigentlich immer noch ziemlich überrascht und ich will auch sagen, glaube ich, geflasht zum einen vom Event und natürlich auch, dass wir eigentlich auch dabei sein durften.
Ja, ja, das war toll. Ja. Ich war ja auch vor Ort mit Livestream, habe ich mich da begnügen können. Ihr wart ja live da und ich war halt nur zugeschaltet. Ja. Also, was heißt zugeschaltet? Also.
Wir wurden tatsächlich sehr oft angesprochen, wo dein Pappaufsteller sei.
Echt?
Genau, ja. Pappaufsteller, ja.
Was habe ich da nur gesagt?
Ja, das wurde uns beim Fotografen schon gefragt, wo denn jetzt der Thorsten als Pappaufsteller ist und dann später eben auch nochmal. Also das nächste Mal, Thorsten, wenn irgendwer nicht dabei ist, muss ja nicht nur du sein, es werden auf jeden Fall Pappaufsteller oder irgendwie Roll-Up-Display oder so wäre natürlich oder auch vielleicht
3D-Druck.
Ja, genau. Lebensechter 3D-Druck, das könnten wir uns nochmal überlegen.
Masken. Genau. Wir haben auch gesagt, eine Maske. Wir hätten jemanden hinstellen können mit deiner Maske quasi.
Ja, genau, auch gute Idee. Dann muss man nicht so einen Pappaufsteller mitschleppen.
Ja, wären die Fotos auf jeden Fall super gewesen. Ja, das war auf jeden Fall ja eigentlich aufregend. Das muss man auch mal ansprechen. Deswegen bin ich auch gleich damit eingestiegen.
Aber worum geht's heute?
Heute geht's ums Klimaschutzprogramm 2030. Das war ein Thema, was mich schon lang beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, das ist, glaube ich, auch für den Farmcast mal ganz interessant. Ihr habt euch ja jetzt auch damit befasst. Wie fandet ihr es denn?
Ja, toll. Vielseitig. Vielseitig.
Spannend. Ja, und spannend.
Also, ich glaube, das haben wir gar nicht so am Schirm, oder Jessica oder Thorsten? Das
Nee.
Wenn man sich nicht damit befasst, und das ist eigentlich das, was mich eigentlich überrascht hat, wenn man sich nicht damit befasst, hat man das gar nicht so am Schirm, aber eigentlich betrifft es ja jeden.
Ja, also, okay. Aber da gehen wir nachher noch drauf ein. Ich wollte jetzt mal noch wissen, wie war deine Woche, Jessica, und wie war Peters Woche? Ich meine, ja, gut, ihr habt schon angeschnitten. Ja.
Ja, gut, gerade heute Digital Future Awards hat es Peter ja schon angesprochen. War echt ein richtig, richtig schönes Event. Im ersten Moment war es seltsam, alle mal live zu sehen, gerade denen, die man schon länger auf Instagram folgt. Das war so ein kleiner Fangirl-Moment für mich auf jeden Fall. Deswegen, ich möchte auch den Gewinner nochmal gratulieren. Das ist echt super gewesen, auch dass es diesen Award überhaupt gibt, dass Agrar heute das auf die Beine gestellt hat, sowieso eine super Sache. Und ja, dabei sein ist alles. Ansonsten, ich war danach noch auf der Grünen Woche. Nur ganz kurz, nicht so lange, hab noch mein Ei besucht. Deswegen nochmal lieber Grüße an das ganze Team. Und konnte mir mal einen Eindruck davon gewinnen. Ihr wart ja schon mal da, ich war ja noch gar nicht da. Es ist, sag ich mal, eine super Verbrauchermesse. Da wird echt viel geboten. Es gibt wirklich Essen aus allen Ländern, aus allen Bundesländern. Kroatien war ja das Partnerland. Das war auch sehr, sehr cool. Also es war halt schon relativ groß. Es war in den Messehallen in Berlin. Und die Blumenhalle war wunderschön. Da hatten die wirklich so eine ganze Blumenlandschaft aufgebaut. Das war echt top. Es gab viele Fachvorträge. Es gab auch eine ganze Halle vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Die haben auch wirklich viel gemacht. Das war auch super spannend. Unsere liebe Ministerin war ja auch da und hat ein paar Fachvorträge gehalten. Die Julia von der Deichstin war auch da. Das war cool. Also ich kann es empfehlen, da auch mal hinzugehen als Nicht-Landwirt.
Ja, bei mir war natürlich was ganz Ähnliches angestanden. Ich war natürlich auch mit in Berlin. Ich habe dann am zweiten Tag, wie die Jessica eben auf der Messe war, auf der Grünen Woche, habe ich noch eine kleine Sightseeing-Runde durch Berlin gemacht, weil ich jetzt auch nicht alle Tage nach Berlin komme. Und die Grüne Woche habe ich ja vor 2 Jahren mit dem Thorsten schon mal zusammen erleben dürfen. Da auch nochmal hier vielleicht den Verweis auf die Folge. Vor 2 Jahren haben wir von der Grünen Woche auch nochmal live berichtet und auch zur Geschichte intensiver berichtet. Kann man ja auch nochmal kurz einhören. Ja, ansonsten habe ich mir Berlin angeschaut. War super, war natürlich super Wetter, war echt schön. Als ich wieder zu Hause war, dann war natürlich hier wieder die Hütte am Brennen, wie es immer ist, wenn man mal kurze Zeit weg ist. Erstmal meine 2 Biogasmotoren halb zerlegen müssen und wieder zusammengebaut. Und eigentlich ziemlichen Stress gehabt. Ja, was ich noch sagen wollte zum AHDFA, die Grüße gehen auf jeden Fall nochmal alle an alle Teilnehmer raus. Also natürlich an die Gewinner. Bei uns in der Gruppe für bestes Team war ja MyQTube. Ansonsten war noch der Hashtag Roadtrip Agrar nominiert. War auf jeden Fall mal schön, sich mit ja, beiden Teams auch mal zu unterhalten und mal die Einblicke zu sehen, wie es bei denen so läuft. Ja, ansonsten natürlich, ja, Influencer des Jahres wurde ja Deichdern. Nominiert waren noch Bauer Willi und Bäuerin Bettina. Und bei den Youngstern hat ja die Scuddy's Farm Life gewonnen. Und ja, nominiert waren eben noch Anni 610 und der Bauernbengel. Ja, war auf jeden Fall super Veranstaltung. Und ich glaube, ja, auch Agra heute war total begeistert von der Veranstaltung. Genau. So, aber ich denke, wir können zum Thema kommen. Beziehungsweise Thorsten, wie war eigentlich deine Woche? Beziehungsweise was gibt's vom Farmcast zu erzählen? Ja, okay, das ist ja wieder ausführlich.
Ja, beim Farmcast probieren wir nächsten Monat mal was aus. Da lasst euch überraschen. Da möchte ich wieder ganz viel und doch nichts dazu sagen.
Das ist natürlich für uns auch wieder ganz toll, ja?
Was genau.
Du damit anschleifst.
Ja, meine Woche war, ja, ich war leider ja nicht als Pappaufsteller dabei und deswegen habe ich gewisse Sachen nicht mitbekommen. Die habe ich nur aus Erzählungen mitbekommen. Ja, das war's. Dann steigen wir ins Thema ein.
Okay.
Gut, kurz und knackig. Dann fange ich mal an. Genau, unser Thema ist ja das Klimaprogramm 2030. Ich kann ja einmal ganz kurz erklären, was das ist. Für all die, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Shame on me. Ich leider auch nicht so sehr, wie ich es mir eigentlich gerade wünschen würde. Stattgefunden hat das Ganze alles 2015 in Paris. Da war die Weltklimakonferenz und dort haben sich 197 Staaten dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Deutschland und die EU haben sich sogar geeinigt, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 40% gegenüber 1970 zu senken und das als verbindliches Ziel. Deutschland will sogar bis 2050 Treibhausgasneutralität anstreben, sagt aber auch, da muss in allen Bereichen gehandelt werden, also nicht wieder den Zeigefinger nur auf der Landwirtschaft, sondern wirklich sektorübergreifend wird da halt Zusammenarbeit gewünscht. Und ja, bis dahin soll dann natürlich auch die menschliche Aktivität begrenzt werden und nur noch so viel Treibhausgase produziert werden, wie letztendlich auch die Senkung möglich ist. Und viel von innovativer Technologie wird gesprochen und positive Impulse zu setzen. Ja, was noch? Es wird kontinuierlich begleitet, das komplette Programm. Seit 2015 müssen die Länder alle 5 Jahre einen Bericht abgeben. Und das ermöglicht so gesehen der jeweiligen Bundesregierung ein Nachsteuern, damit sie auch sagen können, sie erreichen ihre Ziele oder müssen es gegebenenfalls auch anpassen. Den Bericht 2020, ich weiß gerade nicht, ob der schon raus ist, muss ich tatsächlich lügen. Den nächsten gibt es 2025 und dann natürlich final 2030.
Ja, und was man noch dazu ergänzen kann, ist, dass warum das aktuell auch für uns ein Thema ist, weil es ja im Herbst jetzt eigentlich auch beschlossen wurde, dieses ja, neue Programm 2030, also das Klimaschutzprogramm. Ja, und deswegen haben wir es jetzt hier auch mal mit reinkommen, weil ja, letzten Herbst da eigentlich, ja, ich denke mal, sich viele Beschlüsse ergeben haben, die eigentlich für jedermann, finde ich, schon interessant sind und natürlich auch für die Landwirtschaft ja positiv wie auch im negativen Sinne eine Rolle spielt.
Ja, du hast ja gesagt, Jessica, bis 2050 soll es sozusagen klimaneutral werden, Deutschland, ne? Japan hat ja so eine Versuchsanlage, in dem sie halt einfach CO2 von den Produktionsanlagen in den Meeresboden pumpen. Wissenschaftler mahnen schon, dass es das wieder hier Erdbeben auslösen könnte. Vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, wie wir in Deutschland einfach CO2-neutral werden, indem wir einfach alle Abgase in den Boden leiten. Da müssten wir eigentlich nichts umstellen, nur irgendwie ja die Schornsteine irgendwie Schläuche dran und in den Boden fertig.
Wundervoll. Ich finde, da gehen wir schon mal auf den ersten Punkt sogar gleich drauf ein. Vielleicht können wir darüber ein bisschen diskutieren. Die Einführung der CO2-Bepreisung, das war ja schon mal Thema. Peter, ich glaube, du bist damit am meisten drin. Was sagst du denn dazu?
Das hört sich halt in erster Linie erstmal ja nicht so ganz relevant an. Denkt man sich, ja, CO2-Bepreisung, wie betrifft mich denn das? Es ist halt auf jeden Fall so, dass es eigentlich ja jeden Bürger so ziemlich betrifft, der in Deutschland lebt. Vor allem im Bereich, ich würde jetzt mal sagen, ja, Auto und natürlich auch in der Heizung. Ölheizungen sind ja in Deutschland dann doch noch relativ verbreitet. Ja, und im Endeffekt, was soll da passieren? Also es soll sukzessive ein Festpreis pro ausgestoßene Tonne CO2 gelten. Also das läuft folgendermaßen. Es gibt eine gewisse Anzahl von Zertifikaten für den Ausstoß von CO2. Also es gibt halt irgendwie so und so viel CO2 darf ausgestoßen werden und wenn du CO2 ausstößt, dann brauchst du so ein Zertifikat. Und für das Zertifikat musst du halt eben zahlen. Und natürlich schlägt sich dann die Kosten für das Zertifikat irgendwo woanders wieder nieder, also zum Beispiel im Ölpreis. Weil ja jedes Öl hat einen gewissen CO2-Ausstoß und der Anteil an dem, was ein Liter Öl an CO2 ausstößt, wird natürlich auch dann mehr kosten, um so viel wie das CO2-Zertifikat eben kostet. Und es soll eben bis 2025 immer weiter angehoben werden, also 21 sind wir bei 10 Euro und dann bis wir eben bei 2025 sind wir dann bis zu 35 Euro, wobei da noch nicht Schluss ist, es kann auf jeden Fall noch weitergehen, beziehungsweise kann sich auch nochmal ändern, es kann bis zu 65 Euro drin sein, über die schon diskutiert werden momentan. Oder Jessica, habe ich das so richtig gesagt? Du guckst so.
Hast du andere Zahlen? Ja, nein. Also ich, ja. Mein Bundesministerium bin ich auch tief verankert. habe ich genauso. Was meinst du denn, was das auf Dauer so für Auswirkungen hat?
Um das als bestes Beispiel würde ich jetzt mal das Heizöl hier ansprechen, weil das ja eigentlich was ist, ja, wo ich es jetzt relativ einfach eigentlich sagen kann. Es wird halt so sein, momentan sind wir jetzt im Januar 2020, sind wir bei einem Heizölpreis von 72 Euro pro 100 Liter, sage ich jetzt mal so grob, ändert sich natürlich ständig, ja. Und ich denke mal, so 2025 können wir davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall ja bis zu 12 Euro mehr haben oder noch mehr. Dann sind wir halt nicht mehr bei 72, sondern irgendwo bei 84, 85. Und das macht halt im Jahr bestimmt für einen normalen Haushalt so um die 400 Euro auf jeden Fall aus, was der Mehrkosten hat. Natürlich kommt da natürlich drauf an, wie viel Heizöl das er verbraucht und wie groß der Haushalt ist, aber das ist auf jeden Fall so das, was man jetzt mal, denke ich mal, als Beispiel nehmen kann, wo jeder was damit anfangen kann.
Genau. Das ist schon heftig.
Ja, also ist schon ein wichtiges Thema. Und ich weiß nicht, ob ich hier auch gleich mal vielleicht kurz anhaken darf, was das für eine Chance für Landwirtschaft bietet. Die beste Alternative für eine Ölheizung ist, finde ich, irgendwie erneuerbar zu heizen. Und ein Fernwärmenetz, wie es ich ja auch zu Hause auf meinem Betrieb betreibe, ist da, finde ich, eine super Alternative. Und die wirkt natürlich dem Ganzen dann entgegen. Und kommt natürlich der Ölpreis, der hohe, kommt natürlich dem Fernwärmenetzbetreiber zugute, weil er einfach ein sehr gutes Argument hat, weil er sagt, okay, Ölheizungen sollen grundsätzlich ja sowieso im Klimaschutzprogramm auch abgeschafft werden. Das soll ja auch dann extrem teuer werden, die zu erneuern, beziehungsweise irgendwann auch verboten werden. Und natürlich hat dann so ein Landwirt, der irgendwie ein Hackschnitzelwerk oder über seine Biogasanlage, über die Motoren seine Häuser beheizt, natürlich ein sehr gutes Argument. Und kann dann halt vielleicht ein lukratives Fernwärmenetz aufbauen. Also das ist auch für die, die es jetzt hören, die nicht in Landwirtschaft tätig sind, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Vielleicht kann man sowas anstoßen. Guckt doch mal, ob nicht irgendwo bei euch Fernwärme in der Nähe verfügbar ist, weil dann ist das ganze Thema weg.
Sagst du denn, das würde sich jetzt schon lohnen, da auszubauen oder schon zu investieren? Aufgrund dessen?
Ja, also es ist definitiv so, dass die Zeiten nie besser gestanden waren als aktuell, um sowas zu machen. Du hast ein sehr gutes Argument deinen Mitbürgern gegenüber, weil das Klimaschutzprogramm beschlossen ist. Es ist klar, dass die Preise steigen und die Förderungen, die das Klimaschutzprogramm mit sich bringen, eben um Ölheizungen abzuschaffen, sind auch sehr gut. Also ja, also besser wie momentan habe ich jetzt in den letzten paar Jahren, seitdem ich in der Landwirtschaft tätig bin, noch nicht gehabt im Thema Wärmenetz vor allem. Ja. Ja, so mal zu dem Thema. Wir könnten das natürlich noch viel weiter ausführen, aber ich darf heute nicht.
So ein Quatsch.
Ja, wir müssen zum Punkt kommen, ne?
Ja, das ist das Problem. Nein.
Ja.
Sonst vielleicht, ich glaube, das ist für mich und Thorsten, sag ich mal jetzt als Verbraucher in Anführungsstrichen interessant, Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. Also Fakt ist ja, dass sie die zusätzlichen Einnahmen, die durch diese Klimaschutzmaßnahmen entstehen, reinvestieren wollen und anscheinend zum Teil auch als eine Form der Entlastung quasi an die Bürger das zurückzugeben, finde ich ein spannender Punkt. Fraglich, wie man das denn umsetzt.
Ich habe da ein paar Punkte dazu.
Ja, sehr gerne. Bitteschön.
Also das sind ja verschiedene Einzelpunkte. Also was ganz oben steht, ist Senkung der Stromkosten. Das kann man sich grob so vorstellen, dass die EEG-Umlage um das, was das Heizöl im Endeffekt mehr kostet, was ich gerade angesprochen habe, dass die EEG-Umlage vom Strom gesenkt wird. Also im Endeffekt, ja, wird man dann schon auch unterstützt. Und dann, wenn man seine Ölheizung rausreißt, wird man natürlich zweimal unterstützt, weil zum einen zahlt man ja nicht mehr den höheren Ölpreis und kriegt trotzdem noch eine Entlastung auf sein Stromgeld. Also das ist ein Punkt, die Senkung der Stromkosten. Dann eben, ja, weil man möchte ja die Pendler zum Beispiel auch noch fördern, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler. Ja, weil man halt natürlich möchte, dass eben öffentliche Verkehrsmittel wieder mehr genutzt werden, weil die halt einfach ja klimaschutzmäßig besser dastehen. Dann Entlastung vom Wohngeldbeziehen und Mietrecht. Okay, das ist ein Thema, wo wir jetzt nicht so intensiv drin sind. Und dann gibt es eben noch Transferleistungen, die halt dann in verschiedenen Bereichen nochmal übergreifend Geld bringen. Aber das ist auch was nicht so genau bezogen ist. Ja, aber im Endeffekt soll der Endbürger jetzt von der CO2-Bepreisung wieder möglichst neutral rauskommen, dass er halt woanders klimafreundlicher ist, auch wieder entlastet wird, damit er halt ja öffentliche Verkehrsmittel nutzt und so weiter. Genau. Ich kann natürlich noch stundenlang erzählen, aber
ja, mach ruhig.
Ich darf ja nicht.
Dritter Punkt, hatte ich ja auch schon gesagt, dass das sektorbezogen ist alles und sektorübergreifend. Peter, möchtest du da gern vielleicht sonst mal ein paar Maßnahmen vorstellen, wie man sich das vorstellen kann, was für Sektoren das überhaupt sind?
Ja, müssen Thorsten auch mal wieder zu Wort kommen lassen. Kannst du die Sektoren aufzählen, Thorsten?
Warte mal, lass mich mal überlegen. Ja, da gibt es den Sektor Gebäude, Sektor Verkehr, Sektor Land- und Forstwirtschaft, Sektor Industrie und Sektor Energiewirtschaft.
Und noch ganz grob 2-3 Punkte zu jedem Sektor. Natürlich erzählen wir zur Land- und Forstwirtschaft ein bisschen mehr. Aber zu den anderen, also Gebäude, da geht es natürlich darum, dass man saniert, dass man energetisch effizienter in der Energie ist, dass das Gebäude nicht mehr so viel verbraucht, dass man isoliert, das soll halt gefördert werden. Dann natürlich die Sanierung, die Erneuerung der Heizanlagen, was ich vorhin schon angesprochen habe, die eben weg von Öl gehen. Und natürlich dann, ja, dass die Energieberatung und die Öffentlichkeitsarbeit gefördert wird, also dass man auch weiß, was kann ich eigentlich tun, um mehr Energie zu sparen. Auch das soll irgendwie ausgebaut werden und gefördert werden. Ja, und solche Sachen stehen eben da drin. Ist natürlich alles, was auf Gebäude bezogen ist. Ich denke, das ist ja alles logisch. Das kann sich fast jeder aus dem Stegreif ziehen, was ist da wichtig. Dann im Verkehr, da ist klar, also der erste Punkt, der hier steht, ist, dass die Elektromobilität ausgebaut wird. Dass ja einfach mehr umweltfreundliche Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind. Ja, und dann natürlich geht's halt da einher, dass Biokraftstoffe gefördert werden, dass Elektroautos in dem Sinne gefördert werden, dass die Ladestruktur ausgebaut wird und so weiter und natürlich auch wieder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ja, was auch so ein Thema ist, fand ich ganz interessant, dass Radwege ausgebaut werden. Also auch sowas steht da mit drin. Dann Land- und Forstwirtschaft. Ich denke, da kommen wir zum Schluss nochmal drauf zurück, weil ich denke, da werden wir nochmal 2-3 Punkte mehr diskutieren. Ich springe nochmal weiter zur Industrie. Bei der Industrie, ja gut, ich meine, da kann sich eigentlich auch jeder ausmalen. Das ist natürlich immer alles ein bisschen schwammig, weil die Industrie ja so übergreifend ist, dass man jetzt gar nicht irgendwie auf sich was Spezielles beziehen kann. Aber da ist natürlich auch, dass man halt überall Ressourcen spart, dass man energieeffizienter wird, dass die Beratung besser wird, dass man vielleicht sogar Boni dafür kriegt, dass man einfach irgendwo auch Energie spart. Dass das halt alles ein bisschen attraktiver wird. Ja, und Sektor Energiewirtschaft, da geht's zum großen Teil Ausstieg aus der Kohleverstromung, weil die Kohle einfach ja CO2-mäßig relativ schlecht dasteht, also sehr CO2-emittierend ist. Und das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Ziele, dass vor allem ja die aus dem Kohle ausgestiegen wird, dass man keine Strom mehr aus Kohle produziert. Und für mich auch noch ein zweiter sehr wichtiger Punkt, da muss ich auch leider nochmal 2 Sätze dazu sagen, ist der Ausbau des Anteils der erneuerbaren Energien auf 65% bis 2030. Aktuell sind wir bei 45%. So, und das ist für mich ein Thema, was ich schon mal diskutieren muss. Wir kommen natürlich zur Land- und Forstwirtschaft dann noch. Aber ich denke, ihr zwei wisst es selber. Was ist in den letzten 10 Jahren bei erneuerbaren Energien passiert? Ziemlich viel, würde ich jetzt mal sagen. Solar, Wind, Biogasanlagen, Ich denke, das könnt ihr, Thorsten, wie siehst du das?
Ja, genau, hätte ich jetzt auch aufgezählt.
Ja, aber das ist schon das, also man hat schon das Gefühl gehabt, dass sehr viel passiert ist, oder? Ich kann ja, natürlich immer, ich bin aus der Branche, ich sehe das vielleicht nochmal anders.
Aber Windräder sind ja mittlerweile so, irgendwie hat man das Gefühl, das ist mehr oder weniger tot, ja, weil es werden kaum noch welche irgendwie gebaut, ne, so, glaube ich.
Also hier im Norden sind die sehr präsent.
Ja, ja, genau. Ja, aber
die gibt's ja alle schon, oder?
Ja.
Neu gebaut.
Richtige Windparks und was auch, wo ich nicht gedacht habe, dass das überhaupt noch so ein Thema ist, weil das ja auch schon, ich will nicht sagen ausgelutscht ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass man da noch viel Geld machen kann, sind halt diese ganzen Solarparks. Also hier in der Nähe von Kiel sind erst vor knapp 2 Jahren neben der Autobahn 2 riesige Solarparkanlagen gebaut worden. Also es bewegt sich immer noch relativ viel.
Also ich sehe es halt so, dass im Vergleich zu dem, was die letzten 10 Jahren passiert ist, passiert jetzt im Vergleich nicht mehr so viel. Also, es hat auf jeden Fall abgenommen. Würde ich jetzt mal so sagen. Also, ich denke, also so sprechen auch die Zahlen. Aber auf was ich hinaus will, bis 2030 wollen sie bei 65% sein. Aktuell sind wir bei 45. Und wir müssten so viele erneuerbare Energien hinzubauen, wie in den letzten 10 Jahren, damit wir das bis 2030, also in 10 Jahren, schaffen. Und momentan stehen die Zeichen der Politik und der Förderung und dem, das interessant zu machen, überhaupt nicht in die Richtung. Also das finde ich extrem spannend. Also ich weiß nicht, wie das machbar sein soll.
Mit Gesetzen dann, oder?
Ja, weil es ist momentan, im Windrad kannst du eigentlich keins bauen mehr in Deutschland, momentan. Ja, weil die Gesetzesgebung extrem schlecht ist. Solar ist nicht mehr so interessant, außer ein bisschen im Eigenstrombereich, also dass du für dein Haus. Ist trotzdem, wie du schon gesagt hast, Jessica, dich wunderst, dass das überhaupt noch effizient ist. Und so ist es auch. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt da sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt eine Solaranlage bauen. Und gut, und Biogasanlagen sind ja sowieso momentan ganz schwierig. Also momentan wüsste ich jetzt nicht, wie das in 10 Jahren machbar sein soll, das so auszubauen.
Ja, vor allen Dingen, also ich antworte mal mit meinem Halbwissen. Ich frage mich halt auch, gut, Landwirte haben natürlich mehr Fläche, dass sie da, sag ich mal, was ausrichten können. Aber ich sag mal so, als Einzelverbraucher, du kannst ja so gesehen gar nichts bewirken. Du bist ja abhängig von dem jeweiligen Unternehmen, wo du deinen Strom, dein Heizöl oder was nicht was von beziehst. Und das ist ja eigentlich komplett von denen abhängig. Da denke ich mal, können wir noch so öko eingestellt sein, wenn die nichts machen, kannst du ja selber auch nichts machen, außer du kaufst den Kamin und heizt ab jetzt nur noch mit Holz. Was auch wieder schlecht ist, aber.
Und ich gehe davon aus, dass ja auch das Klimaschutzprogramm, also der Tenor schwingt für mich ein bisschen mit, dass die auch ein bisschen von dieser Abhängigkeit weg wollen, dass eben auch jeder Einzelne auch was dazu beitragen kann und muss, dass er auch die Chance bekommt, was dazu beizutragen oder sich halt eben auch mehr Gedanken drüber macht. Ich denke schon, also so kommt es zumindest für mich rüber.
Ja. So wird man sozusagen gezwungen, sich Gedanken drüber zu machen, ne?
Weil es halt jeden betrifft, glaube ich. Also genau. Jeder wird halt darauf aufmerksam, weil er einfach hört, okay, jetzt muss ich da irgendwie mehr zahlen, hier bekomme ich weniger, warum ist das so? Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch mit dazu beiträgt.
Ja, das führt uns ja eigentlich auch zu dem letzten Punkt und das sind ja einfach die Einzelmaßnahmen außerhalb der Sektoren.
Ich muss da noch auf den Sektor Landwirtschaft zukommen, gell? Also nicht vergessen.
Ja, dann, ich habe sonst mal noch einen Sektor, ich glaube, den können wir zu dritt ganz gut besprechen. Ich komme sonst bezüglich dessen nochmal auf einen Punkt zu sprechen, der war bei der Grünen Woche ein großes Thema, Vermeidung von Lebensmittelabfällen.
Genau.
Ganz spannendes, großes Thema, ich habe keine Zahlen, aber es ist unheimlich viel, was wir, sag ich mal, andere Länder jetzt mal ausgenommen, im Jahr wegschmeißen. Das sind wirklich Tonnen. Und es ist, finde ich, sowieso ein kontroverses Thema, weil es kann nicht sein, auf der anderen Hälfte hungern die Menschen und wir schmeißen hier einfach alles weg. Und da gehören auch so Sachen zu, es ist ja hier verpönt und auch gesetzlich gar nicht erlaubt, ist halt, ich sag mal, das Mülltonnen-Shopping, dass halt Supermärkte nicht schlechte, sondern einfach nur aussortierte Lebensmittel zur Verfügung stellen, dass sich das Leute abholen können. Es gibt mittlerweile schon Apps und wirklich viele Startups, die das unterstützen. Ich benutze hier zum Beispiel, ich mache mal ein bisschen Werbung, Too Good To Go in Kiel. Da kannst du dir wirklich für ein kleines Geld abends eine Portion in einem Restaurant, beim Bäcker oder sonst wo abholen, was die sonst wegschmeißen. Und ich persönlich als Otto-Normalverbraucher und auch als zukünftige Landwirtschafts-irgendwas würde mir das mehr wünschen in allen Sektoren, aber nicht jetzt nur bei den Verbrauchern, sondern überall, übergreifend, sektorübergreifend, das schöne Wort.
Was zum Thema Landwirtschaft noch zu sagen ist, ist halt, dass da halt auch Punkte angesprochen werden. Natürlich hier Stickstoffüberschuss, das ist das große Thema Düngeverordnung momentan, was ja
dein Spezialthema ist?
Ich spreche jetzt hier nicht Gülle im direkten Sinne an, aber das, also diese Düngeverordnung, die hat nicht nur wegen dem Düngeverordnung mit dem Nitrat und Boden was zu tun, sondern eben auch wegen dem Klimaschutz und der, ja, also scheinbar auch den CO2-Ausstoß. Dann, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Emissionsminderung in der Tierhaltung und was da drunter steht, ist halt auch, dass die Tiere mehr Platz bekommen und so weiter. Und was ich da sehr interessant finde, ist eigentlich, wenn man das so liest, hat man das Gefühl, eigentlich sind Tiere nur noch als Haustiere zu halten, so ungefähr. Also da steht halt drin, ja, die Tiere brauchen mehr Platz und so weiter und dadurch werden Emissionen eingespart. Also am liebsten wäre es, wenn ich das so lese, ich sage das natürlich jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber am liebsten wäre es, jeder hat noch 2 Kühe und dann ist die Sache erledigt, weil dann emittieren wir schon keinen CO2 mehr. Also so habe ich momentan auch in Deutschland allgemein das Gefühl, dass eigentlich die Tierhaltung gar nicht mehr gewollt ist. Also so sehe ich das halt manchmal. Also wenn man es natürlich überspitzt darstellt. Und natürlich hier energieeffizient. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Wirtschaftsdünger energetisch genutzt werden, was ja in Biogasanlagen passiert. Wird ja auch hier eigentlich als Punkt direkt angesprochen. Aber ganz ehrlich, momentan eine Biogasanlage zu bauen, ist nicht so einfach. Also das, ja, irgendwie muss sich da meiner Meinung nach noch woanders was ändern, damit das überhaupt umsetzbar ist.
Okay.
Finde ich. Also es sind halt so meine Sichten.
Ja.
Ja.
Thorsten. Was mich? Ja, Thorsten, genau.
Thorsten.
Du mal. Ja, ich sehe das genauso wie der Peter.
Was ich dich mal fragen würde jetzt so, also die Frage hätten wir uns ja alle stellen, wo man das jetzt alles hört, hast du jetzt die Motivation oder das Gefühl, boah, da müssen wir anpacken, wo kann ich denn mal was ändern?
Das Hauptsächliche, was mir rüberkommt, das kostet alles Geld. Also die ganze Zeit irgendwie dreht sich nur ums Geld irgendwie. Klar, das muss finanziert werden, aber irgendwie alles zu besteuern und
ja, aber
ja, das drängt einen dann schon in die Richtung, da was machen zu müssen. Ja.
Wie du sagst, es wird übers Geld halt gesteuert. Über gewisse Preise und Entlastungen wird halt der Bürger irgendwie dazu hintaxiert, dass er eigentlich zwangsweise das Richtige machen muss.
Ob er es dann macht, ist die Frage, ja.
Ja, natürlich.
Ja, wie bei vielen Dingen, wie beim Sprit, hat ja früher auch fast nichts gekostet und das kostet ja auch doppelt so viel wie früher und gibt's jetzt deswegen weniger Autos?
Ja, aber weil die Alternativen halt bisher, glaube ich, noch nicht interessant genug waren.
Also, genau.
Es gab ja genau, auch eigentlich keine. Das muss man schon aussehen. Und die Klimaschutzprogramme sehe ich schon ein bisschen so, dass es schon in die Richtung gehen soll. Ja, müssen gucken, dass die Alternativen noch ein wenig interessanter werden. Weil es gibt ja auch hier Steuervergünstigungen für Elektroautos und dann gibt es einen Zuschuss für Elektroautos und fürs Ladesäulenbauen gibt es einen Zuschuss. Natürlich eben, der Fernverkehr soll günstiger werden, dass du mehr mit der Bahn fährst, dass das einfach interessanter wird als Alternative und so weiter. Also, aber natürlich, wie du sagst, es wird alles übers Geld gesteuert. Ja,
Die Frage ist, ob es so viel Sinn macht, alles zu besteuern. Die bisherigen Sachen machen sie teuer, um künstlich und die Erneuerbaren günstiger zu bekommen, was ja dann logisch ist.
Also ich konnte dir jetzt nicht ganz folgen.
Nein,
ich glaube auch, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Es ist halt so schwierig, sie sagen einerseits, wir wollen es bezuschussen, damit es günstiger wird, weil wir sollen natürlich alle Bahn fahren und nicht fliegen. Mhm. Aber andererseits knallen sie auf alles, was günstiger werden sollte, auch wieder Steuern. Also es ist so eine, gebt erstmal was, damit wir es günstiger machen können, weil wo soll denn auch sonst das Geld herkommen?
Ja. Man sagt hier irgendwie, die Erneuerbaren sind teuer, ja, und bisher ist günstig, dann macht man halt einfach die bisherigen einfach teurer, so teuer, dass die Erneuerbaren einfach dadurch günstiger werden.
Ja, natürlich, so das wollte ich auch noch damit sagen, mit der CO2-Steuer soll ja nicht der Endbürger betroffen werden. Mhm. Da soll eher die Industrie mit betroffen sein. Also,
aber letztendlich landet es ja wieder bei uns.
Genau, ja, klar. Natürlich, aber dafür kriegst du natürlich dann halt woanders Vergünstigungen. Das ist schon klar. Aber es ist schon auch so, dass auch die Industrie hier sagen muss, okay, scheiße, wenn wir hier CO2 emittieren, das wird für uns teuer, wir müssen gucken, dass wir kein CO2 mehr emittieren. Oder dass weniger Diesel verkauft wird, weniger Benzin, weniger Heizöl, weil jeder Liter kostet uns halt auch Geld, weil er eben CO2 Zertifikate kostet. Also, ja. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Wenn ich das so lese, finde ich es nicht so schlecht.
Ja, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Ist auf jeden Fall
so wie es läuft, es ist nicht einfach so, ich muss jetzt hier Energie sparen, weil sonst geht die Welt unter, sondern es ist, finde ich, auch in einem Rahmen gesteuert und geregelt, der für mich nachvollziehbar ist und auch, glaube ich, machbar ist. Außer natürlich, dass ich mich bei manchen Zielen die Frage stelle, wie sie das momentan erreichen wollen. Also
wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her.
Wow.
Genau.
Ist das denn CO2-neutral?
Nein.
Das ist die Frage dann natürlich, ja. Wenn es mit einer Solarzelle und so, also.
LED, wenn du denkst, geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein LED-Lichtlein her.
Genau, richtig.
Aber cool. Der Strom muss ja auch produziert. Naja.
Also es ist auf jeden Fall gar nicht so einfach, das jetzt eigentlich so in kurzer Phase hier zusammenzufassen, weil es sehr umfangreich ist. Aber ich denke, am besten, da liest man sich mal ein. Es ist gar nicht so schwer zu lesen. Also wir haben uns hier mit einer 23-seitigen PDF vorbereitet. Die habe ich mir komplett durchgelesen und ich fand, die ist ziemlich verständlich gewesen. Also da versteht man zumindest, was soll passieren, was ist der Hintergrund. Und ja, ich denke, Thorsten, in den Shownotes werden wir das nochmal finden. Da kann man
genau
draufklicken.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, es ist auch mal lesenswert. Also auch wenn man es nur mal überfliegt, wenn man nur die Stichpunkte liest und die Überschriften, ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil es wirklich jeden betrifft und auch jeden betreffen sollte und jeder eigentlich auch ja sich da eigentlich mal mit befassen sollte und könnte, weil es schon ein wichtiges Thema ist in der Bundesregierung.
Ja. Auf jeden Fall. Es liegt ja am Ende halt an uns.
Genau.
Inwiefern wir uns da auch mit auseinandersetzen, vielleicht sogar involvieren, dass wir die Ziele auch erreichen. Und ich finde, da sollte man auch nicht irgendwie die Aufgabe abgeben und sagen, ja, die machen das schon. Ich bin ja nur der kleine Mitbürger. Das finde ich halt eben nicht, weil du triffst ja am Ende die Entscheidung, für was du dich entscheidest. Entscheidest du dich für das Billigprodukt oder sagst du, ich gebe lieber ein paar Cent mehr aus, tu sogar noch was für die Umwelt, tu was Gutes und hab am Ende vielleicht auch irgendwie noch was davon.
Und ja, und wie vorhin schon gesagt habe, die Landwirtschaft, für die ist das nicht nur schlecht, ja, weil ich habe ja auch hier gesagt, ich möchte hier auch die Pros und Cons für die Landwirtschaft auch nochmal ansprechen. Es gibt Punkte, wie zum Beispiel diese ganze Düngeverordnung, die macht die Landwirtschaft momentan ziemlich schwierig. Und natürlich auch dieses ganze Tierwohl und hier und eigentlich will keine mehr Tiere so ungefähr. Das ist nicht so einfach. Aber es gibt durch diese Sachen, die hier eingeführt werden, wie dieses Klimapaket, gibt's Alternativen. Und da muss man sich vielleicht als Landwirt einfach mal auch umdenken und diese Alternativen sehen. Also ich, wie das Papier gelesen habe, habe ich mir gedacht, alles klar. Ich weiß, was ich die nächsten 2 Jahre oder 3 Jahre aufbauen möchte. Weil besser wie momentan kann es in der Energie, im Energiesektor gar nicht laufen. Und es wird, also ich sehe das relativ positiv, weil mir das hilft. Ich habe ein Argument auch gegenüber anderen.
Ganz kurz, was mich interessieren würde, ich sag nicht, es ist meine Meinung, aber würdest du sagen, dass sich viele Landwirte da auch verschließen und das nicht annehmen und eher sagen, ich möchte so weitermachen wie gehabt, weil bis hin bin ich einen guten Stiefel damit gefahren und jetzt solche Erneuerungen, das sehe ich gar nicht ein?
Absolut, da muss man schon der Typ dazu sein. Da habe ich natürlich das Glück, dass ich und auch mein Vater beides Leute sind, die auch mal andere Wege gehen. Ich meine, dass man einfach mal seine Milchviehhaltung aufgibt und alle Kühe rausschmeißt, das macht halt auch nicht jeder. Und das ist auch genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Dieses Traditionelle ist halt in der Landwirtschaft doch noch relativ verankert. Dass man einfach mal sagt, nee, ich mache hier jetzt einen Punkt und fange was Neues an. Das gibt nicht so viele, auch wenn ich mich mit meinen Berufskollegen unterhalte. Die fragen mich dann auch, ja, wie stellst du dir denn das vor? Und das soll funktionieren so ungefähr. Und ich sage, ja, also ich sehe da sehr viel Potenzial drin, weil besser wie momentan könnte ich es mir nicht vorstellen.
Also ihr seid sozusagen für euren Hof, mit eurem Hof schon mal zukunftssicher aufgestellt. Also ob es,
wie es sich das entwickelt, weiß ich nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall momentan in dem, was ich vorhab, da schon gute Argumente, gute Möglichkeiten drin, das auch umzusetzen.
Gut, das klingt gut.
Ja. Das habe ich aber auch erst in den letzten 2-3 Monaten so erkannt. Und seitdem bin ich da aber auch sehr motiviert, das voranzutreiben.
Hättest du da für deine Berufskollegen irgendwelche Tipps, sage ich mal so? Also ich kann es mir vorstellen, also aus meinem Umfeld weiß ich es jetzt nicht. Ich kenne noch nicht allzu viele Landwirte. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch irgendwo eine Hemmschwelle da ist. Unter anderem, weil man auch irgendwie seinem alten Teil gerecht werden muss, weil ich sag mal so, wenn du halt Hofnachfolger bist, ist es da auch schwierig zu sagen so, hey komm, wir machen jetzt mal alles anders. Also ich glaube, das ist echt eine Herausforderung für manche.
Also, weil du mich gerade gefragt hast, was ich dazu sag, das ist das Thema, was ich auch überall anders sage. Ich spreche auch ab und zu mal in Schulen und zur Ausbildung im Allgemeinen und die die Essenz, die Quintessenz, die ich immer rüberbringen will und muss und die ich auch von meinen tiefsten raussagen kann, ist, jeder muss das machen, was ihm im Leben Spaß macht, was ihm was bringt, ja, dann ist er auch motiviert, sich mit Dingen zu befassen. Auch wenn man denkt, man muss immer seinem Betrieb und seinen vorhergehenden Generationen gerecht werden und das so weitermachen. Eine Zeit lang geht es vielleicht gut, war bei mir ja ähnlich, ich habe das auch immer gedacht. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, es geht auch anders und es geht auch anders. Und natürlich muss man der Typ dazu sein und man muss halt einfach das finden, für das man absolut großes Interesse entwickelt und dann hat man auch die Zeit, die Lust dazu, sich darüber zu informieren und eben den Betrieb auch dahingehend aufzubauen. Und ja, ich tue mich da auch schwer, mit Leuten mich darüber zu unterhalten, die eben nicht der Meinung sind wie ich, die, wie du schon sagst, die auch Landwirte sind, die sehen das immer als sehr schwierig und denken immer, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass man es nicht nur auf die Landwirtschaft so beziehen kann. Das ist ja jeder Mensch so. Jeder kann ja mal auf sich selber zurückgehen. Es gibt Menschen, die machen immer irgendwas Neues, die haben auch nie vor irgendwas Angst. Und es gibt andere, die sagen, okay, puh, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, das geht mir ein bisschen zu schnell, ich muss das ein bisschen ins Bewährte gehen. Aber ich finde ganz wichtig, man muss das machen im Leben, auf das man wirklich Lust hat, mit dem man wirklich glücklich ist und für das, was man jeden Tag gerne aufsteht. Alles andere hat für mich eigentlich relativ wenig Wert und das muss man für sich selbst mal erkennen und man sollte sein Leben auch dahingehend umstellen. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, dann bin ich nicht der Meinung, weil der hat von vornherein eigentlich schon dann die falsche Einstellung.
Okay. Das waren epische Worte.
Das war zum Sonntag.
Was waren das, Thorsten?
Epische Worte.
Ja, danke.
Von einem Landwirt aus Deutschland im schönen Frankenland.
Ja, wie man auch immer schön hört bei mir meistens.
Ja.
Ach, toll.
Aber das macht dich aus.
Ja. Okay. Ich denke, Thorsten, du kannst jetzt gerne noch, weil du noch nicht so viel Redefluss hattest, kannst du auch gerne so 10 Minuten Monolog machen.
Wir schalten jetzt ab.
Und dann kannst du die Folge ja noch beenden.
Ja, allgemein ist das Klimaschutzprogramm zum Abschluss, wenn ich das auch sagen darf, eine gute Sache, weil das geht schon mal in die richtige Richtung. Ja, inwieweit das umgesetzt wird, das ist immer so eine Frage. So Pakete bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ich denke, jeder ist da immer ein bisschen skeptisch, inwieweit das wirklich so umgesetzt werden kann und umgesetzt wird. Und wo wir dann letztendlich 2030 stehen, das werden wir sehen, wenn das Licht angeht. Aber
oder eben nicht mehr. Ja.
Genau, oder ausgeht. Ja, letztendlich werden wir ja wahrscheinlich noch 2050 erleben, wenn wir Glück haben und lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es dann da ausschaut.
Genau. Ja, wenn hier noch irgendwie dann ja natürlich Fragen sind, dann fragt uns. Ich denke zu dem Thema, also wir können noch mehr dazu sagen, also wir können das auch gerne nochmal ergänzen oder auch unsere Meinung nochmal dazu sagen. Ihr könnt auch euch selber nochmal informieren, da weise ich nochmal auf die Shownotes hin. Da sind ein paar Links drin, wo man auch mal nochmal nachgucken kann und das nochmal nachlesen kann, wie genau das jetzt hier stattfinden soll. Ansonsten schreibt ihr uns am besten einen Kommentar oder sonst irgendwie eine E-Mail oder am liebsten ein paar Audioaufnahme. Das können wir halt im Farmcast hier immer schön verwenden, weil wir es direkt hier mit einspielen können und darüber diskutieren können. Erreichen könnt ihr uns auf den verschiedensten Kanälen, zum einen E-Mail-Thorsten, ich weiß nicht, wir haben noch mehr irgendwie, kannst du mal...
Ja, auf farmcast.de kann man vorbeischauen, das ist unsere Webseite, auf info@farmcast.de oder besucht uns auf Facebook unter Farmcast- der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Heute mal ohne Versprecher, Thorsten, nicht schlecht. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewerte uns einfach da, wo du uns hörst.
Bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch 2 schöne Wochen bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast
mit Peter,
Jessica
und Thorsten.